Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Es ist Montag, der 2. März 2026, kurz vor 22 Uhr. In Kürze dann also auch die US-Börsen im wohlverdienten Feierabend. Aber noch ist das nicht der Fall. Und ja, beginnen möchte ich heute natürlich mit dem, was am Wochenende passiert ist, nämlich am Samstag früh. Da gab es die Meldung, dass die Israelis und die Amerikaner den Iran angegriffen haben. Das wird derzeit natürlich in den Medien breit diskutiert. Und ich kann hier nur ganz klar sagen, dass ich das unterstütze, denn die Iraner wurden hier von einem terroristischen Mullah-Regime unterdrückt, das auch im ganzen Nahen Osten sein Netz, sein Spinnennetz ausgebreitet hat. Es gibt da die Houthis im Jemen, die vom Iran unterstützt wurden. Es gibt die Hamas, es gibt die Hisbollah im Libanon. Und ja, da hat man immer wieder versucht, Israel einzukreisen. Und das ist natürlich dann eine Gefahr für den einzigen demokratischen Staat dort unten. Auf der anderen Seite wollte man natürlich eine Atombombe bekommen, was natürlich auch so nicht geht. Das hat Donald Trump immer klar gemacht. Und insofern, ja, sollen sogar die arabischen Staaten, allen voran Saudi-Arabien, die Amerikaner dazu gedrängt haben, den Iran anzugreifen. Natürlich, es gibt auch religiöse Konflikte, interreligiöse, wenn man so will, sind ja alles Muslime. Aber es gibt da eben die Schiiten und die Sunniten. Ich bin jetzt natürlich kein Religionsexperte, deswegen möchte ich da gar nicht zu viel zu sagen. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, ja, mit der Spaltung der katholischen Kirche und dann evangelischen, also die Reformation von Martin Luther. Natürlich hier andere Grundvoraussetzungen, ging es nicht darum, dass irgendwie ein Ablasshandel oder so kritisiert wurde, sondern da geht es darum, wer wohl der wirkliche oder der korrekte Nachfahre des Propheten Mohammed da sein soll. Aber wie gesagt, ich bin da kein Religionsexperte, möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Fakt ist, dass ich auch muslimische Freunde habe, die eher dann zu dem sunnitischen Islam gehören und die freuen sich unter anderem auch, dass dort der Iran attackiert wurde. Und auf der anderen Seite hat man ja sogar gesehen, dass viele Iraner sich darüber freuen, dass auch Ali Khamenei, der religiöse Führer, dort bereits liquidiert wurde. Generell haben die Amerikaner da in kurzer Zeit schon sehr viel geschafft. Und Donald Trump hat das auch heute derart kommentiert, dass man eigentlich noch gar nicht so richtig begonnen haben mit seiner Militäroperation, aber trotzdem schon etliche gefährliche Leute unschädlich machen konnte. Die große Welle, die käme erst, bis die kommt, hätten noch die Schergen, wenn man so will, des Regimes Zeit, die Waffen niederzulegen und sich dann zu ergeben. Wer das tue, könne sogar auf Immunität hoffen für die Verbrechen, die er in der Vergangenheit vielleicht so begangen habe. Wer das nicht tue, werde einen sicheren und qualvollen und schrecklichen Tod sterben, so Trump. Und generell, die Militäroperation ist wohl auf 4 Wochen geplant. Ob das am Ende dann so hinkommt, sei dahingestellt. Mittlerweile werden von amerikanischer Seite nicht mal mehr Bodentruppen ausgeschlossen. Und eine weitere wichtige Meldung, die auch dazu passt, dass eben die arabischen Staaten diesen Angriff durchaus unterstützen. Man hat hier bei der OPEC Plus eine Erhöhung der Ölfördermenge bekannt gegeben. Man hat explizit nicht Bezug auf den Iran genommen, das muss man auch dazu sagen. Es ist jetzt auch keine weltbewegende Erhöhung und sie tritt auch erst per April in Kraft. Das heißt, da gehen noch ein paar Tage ins Land, so etwa 4 Wochen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das ist generell so. Also man kann ja jetzt nicht einfach beschließen, man fördert jetzt so und so viel 1000 Tonnen oder Barrel Öl mehr und dann über Nacht legt man einen Schalter um und dann passiert das. Sondern da muss man die Produktion natürlich sukzessive hochfahren. Und wie gesagt, bis April soll das dann der Fall sein. Ja, überraschend die Marktreaktion an den Kryptomärkten, muss man sagen. Am Wochenende, am Samstag in der Früh ging es zunächst einmal deutlicher nach unten. Aber es konnten die wichtigen charttechnischen Unterstützungen beim Bitcoin, die 60.000 Dollar Marke, problemlos gehalten werden. Die ist nicht mal in Gefahr geraten zu brechen. Anschließend gab es dann übers Wochenende wieder eine Erholung und dann jetzt heute früh, gestern Nacht, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, da dümpelten die Kurse so ein bisschen vor sich hin. Aber jetzt heute im Tagesverlauf, da sind sie dann durchaus stärker nach oben gestartet. Und jetzt haben wir den Bitcoin aktuell knapp unterhalb von 69.200 Dollar. Ethereum, den Ether, wieder über der Marke von 2.000 Dollar. Binance Coin springt nach oben auf über 635 Dollar. Selbst der XRP kratzt an der 1,40er Marke. Solana knapp unter 90 Dollar. Tron ohnehin zuletzt ja ein Hoch der Stabilität. Ja, im Bereich von 28 Cent, Doge knapp unter der 10 Cent Marke und Cardano, der ADA, ja, im Bereich von 28 Cent. Man könnte das jetzt weiter durchgehen. Insgesamt sieht man aber ja in den letzten Stunden in den letzten ein, zwei Tagen eine Erholung auf breiter Front. Allerdings muss man auch sagen, auf der Unterseite wurden charttechnisch wichtige Widerstände, wichtige Unterstützungen, muss man es ja hier sagen, nicht aufgeknackt. Das heißt, es kam nicht zu kurzfristig starken Verkaufssignalen und das ist sicherlich positiv. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, auf der Oberseite müsste der Bitcoin über die Marke von 70.000 Dollar und anschließend über die 72.500 Dollar steigen, um eben Kaufsignale zu generieren. Und da ist er natürlich auch noch von entfernt mit aktuell so um die 69.200 Dollar. Also insofern, es sieht tendenziell nicht so schlecht aus, aber wir sind generell immer noch in einer Bodenbildungsphase. Die ist noch nicht abgeschlossen, weder negativ, also dass der Boden daneben nicht hält und es noch eine Etage tiefer geht. Dazu müsste der Bitcoin unter die Marke von 60.000 Dollar fallen, aber eben auch nicht auf der Oberseite, denn dazu müsste er deutlich über die 70.000, am besten wie gesagt über 72.000, 72.500 steigen. Und das haben wir eben auch noch nicht geschafft und dementsprechend befinden wir uns dann eben in so einer Seitwärts-Bodenbildungs- und Schiebephase. Ja, an den Aktienmärkten in den USA zumindest eine ähnliche Reaktion. Wir hatten natürlich als direkte Reaktion auf diesen Angriff stark steigende Rohstoffpreise, insbesondere der Ölpreis, teilweise zweistellig prozentual im Plus, also über 10%. Die Höchstkurse konnten aber nicht gehalten werden. Gold und Silber auch zunächst auf der steigenden Seite, dann aber teilweise im Handelsverlauf auch wieder ein bisschen was abgegeben, wobei der Goldpreis immer noch über 5.350 Dollar, die Feinunze derzeit notiert. Und an den Aktienmärkten hatten wir natürlich die US-Index-Futures vorbörslich aus US-Sicht deutliche Minus. Der Nasdaq verlor teilweise mehr als 300 Punkte. Also ist der Nasdaq 100-Future, wenn man so will. Der Dow Jones auch deutliche Minus. Aber jetzt, kurz vor Tore Schluss in New York, sieht das Ganze anders aus. Der Nasdaq mittlerweile ins Plus gedreht, so etwa 70, 80 Punkte. Muss man natürlich noch abwarten, ob er das in den letzten Handelsminuten auch noch verteidigen kann. Und der Dow Jones liegt noch minimal mit 0,15% derzeit im Minus, hat zwischenzeitlich aber auch schon mal die grünen Zahlen gesehen. Also das war schon beeindruckend, was der US-Markt hier heute mal wieder hingelegt hat. Erst dieser Ausverkauf, wenn man so will, im Prinzip aber in erster Linie vorbörslich und dann im börslichen Handel mehr oder weniger immer weiter gestiegene Kurse. Und ja, jetzt sind wir nah an den Tageshochs. Und jetzt so langsam schließt ja die US-Börse. Das muss ich jetzt gleich mal gucken nach den Schlusskursen. Ja, damit die Indizes schon mal besprochen, gehen wir aber die einzelnen Indizes jetzt mal durch und schauen auf die Gewinner und Verlierer. Zunächst der deutsche Markt. Der DAX nämlich, der eröffnete schon deutliche Minus, versuchte sich dann zwischenzeitlich an eine Erholung, aber bröckelte dann wieder im Handelsverlauf am Nachmittag deutlicher ab. Im Tageshoch hatte der Index knapp die 24.900er Marke, 24.897,61. Tagestief 24.577,42 und der Öffnungskurs lag knapp unterhalb von 24.700. Auf Zetra Schlusskursbasis der DAX aber aus dem Handel gegangen bei 24.638 Punkten. Das war ein Minus von knapp 650 Punkten, genau 646,26 oder 2,56%. Ja, nachbörslich sieht es nicht so viel besser aus. Also die US-Börsen können da nicht helfen. Da gibt es noch ein paar Pünktchen abwärts, so etwa 0,1%. Das ist nicht schlimm, aber es ist definitiv auch nicht gut. Und das ist definitiv jetzt eine Schwäche des DAX, die wir jetzt heute gesehen haben, die so aufgrund der Vorgaben aus den USA nicht unbedingt zu erwarten war. Allerdings muss man eben sagen, dass aufgrund dieses Iran-Kriegs auch viel Geld in sogenannte Safe Havens geflossen ist, also sichere Hafen. Und dazu gehört eben auch der US-Dollar. Und dementsprechend sehen wir Euro-US-Dollar heute den Dollar ganz klar auf der Gewinnerseite. Euro-US-Dollar deswegen unter die Marke von 1,17 gefallen. Der Euro steht ja im Zähler, der Dollar im Nenner. Das heißt, wir haben hier einen stärkeren Dollar jetzt und das scheint hier die Exportwerte des DAX dann kurzfristig doch etwas zu belasten. Die Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, die Autobauer BMW, Top-Verlierer, verliert fast 5%, Volkswagen 4,4%, kein Wunder. Ja, wenn der Ölpreis natürlich so steigt, dann wird auch Benzin teurer. Ja, und die deutschen Autobauer sind natürlich bisher mit ihrer Elektrostrategie noch nicht durchgestartet, setzen noch sehr stark auf den Verbrenner und dementsprechend verlieren diese Aktien. Dazwischen geschoben auf Platz 2 der Verliererliste hat sich die Aktie von Zalando, zu der hatte ich mich zuletzt schon geäußert. Generell ist Zalando aus meiner Sicht kein schlechtes Unternehmen, aber natürlich nicht vergleichbar mit Amazon, alleine schon, weil man auch hier diese Cloud-Sparte nicht hat, die Amazon eben auszeichnet, AWS. Aber weil man auch nicht die Größe hat wie Amazon, man ist weltweit nicht so groß, man ist selbst in den Ländern, wo man vertreten ist, nicht so groß. Ja, und Dennoch bin ich der Meinung, Zalando zuletzt deutlich gefallen, ist noch nicht so lange her, am 13.02.2025, also vor etwas mehr als einem Jahr, da stand die Aktie knapp unter 40, jetzt knapp unter 20, hat sie also in einem Jahr etwa halbiert und zuletzt hat sie so im Bereich 18 bis 20 Euro eigentlich immer Käufer gefunden. In dem Bereich sind wir jetzt wieder noch am oberen Ende dieser Range, 18 bis 20, kann also sein, dass es noch einen Tick tiefer geht. Aber tendenziell glaube ich nicht, dass die Aktie jetzt ins Bodenlose fällt und so im Bereich um 18 oder vielleicht unter 18 Euro kann man sie sich mal anschauen. Die Gewinnerseite, Deutsche Börse, RWE, Fresenius Medical Care, das sind natürlich eher defensive Werte, RWE als Energieversorger, Fresenius Medical Care als, wenn man so will, Medizintechnikunternehmen, das sich auf Dialyse spezialisiert hat. Diese beiden Aktien dann heute natürlich gesucht. RWE mit einem Plus von 0,66%, Fresenius mit einem Plus von 1%, sogar der Tagesgewinner. Und man höre und staune auf Platz 3 der Gewinnerliste, die Aktie der Deutschen Börse, zwar nur ein kleines Plus von knapp 0,4%, aber die Aktie konnte sich zuletzt nach einem kurzfristigen Ausverkauf deutlich erholen. Und Hintergrund ist hier natürlich, dass aufgrund der erhöhten Volatilität auch mehr gehandelt wird und kurzfristig profitiert natürlich dann so ein Betreiber wie die Deutsche Börse davon, dass eben mehr gehandelt wird. Allerdings muss man auch sagen, wenn die Kurse natürlich tendenziell gegen Süden driften, also das heißt, wenn es jetzt nicht zu einer Stabilisierung und dann wieder steigenden Kursen kommt, dann könnte es sein, dass über kurz oder lang auch das Handelsvolumen wieder zurückgeht und dann würde die deutsche Börse leiden. Generell finde ich die Aktie aber nicht unspannend und sicherlich sehr spannend, dass sie heute auf der Gewinnerliste steht. Dann der MDAX, heute mit einem Minus von knapp 700 Punkten, 697,22, um genau zu sein, das sind 2,21% gewesen. Zetra Schlusskurs 30.863,12 Punkte. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Auto 1 oder Auto One Group. Heute mit einem Minus von über 7%. Dann Delivery Hero auch ein Minus von fast 8% sogar. Aber der Tagesverlierer, die TUI, mit einem Minus von knapp 10%. Und hier muss man sagen, Auto 1 oder Auto One zuletzt nach Quartalszahlen unter Druck geraten. Gibt hier einige Bankanalysten, die sich das auch angeschaut haben, die das ähnlich sehen wie ich. Aus meiner Sicht dieser Kursrutsch, den man doch zuletzt gesehen hat, zu stark. Die Aktie hat sich ja gegenüber den Höchstkursen, die wir erst vor wenigen Wochen gesehen haben, über 30, mehr oder weniger jetzt halbiert. Und dafür gab es keinen Anlass. Allerdings muss man auch sagen, für diese steile Kursrallye, die man da teilweise gesehen hat, jetzt auch nicht unbedingt. Also ich habe das Unternehmen bzw. Vertreter des Unternehmens ja auf dem Eigenkapitalforum gesprochen und war danach durchaus positiv zu der Aktie. Und das hat sich ja auch als richtig erwiesen. Sie ist ja, wie gesagt, stark gestiegen. Aber Kurse über 30 waren wohl des Guten ein bisschen zu viel. Die Aktie jetzt deutlich unter Druck geraten. Natürlich jetzt auch Probleme mit dem Automarkt durch eben den Irankrieg, ähnlich wie bei den Autobauern. Könnte ja auch nochmal drauf lasten. Aber generell glaube ich, die Aktie wurde zuletzt zu stark abgestraft. Eigentlich müsste man sie kaufen, allerdings habe ich immer Probleme damit, ins fallende Messer zu greifen. Und deswegen würde ich hier noch ein bisschen abwarten. Die Aktie gehört auf die Watchlist, sicherlich ohne Frage. Aber jetzt schon da reingreifen, das kann auch ins Auge gehen. Deswegen würde ich da auf eine Bodenbildung warten. Aber wenn die sich dann abzeichnet und insbesondere wenn die vielleicht positiv beendet werden kann, dann ist die Aktie für mich tendenziell ein Kauf. Dann Delivery Hero, habe ich schon öfter gesagt, ist für mich ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt und das nicht mal unbedingt langfristig sehr erfolgreich. Insofern hatte ich an der Aktie noch nie viel Interesse, habe sie immer relativ bearish, relativ negativ besprochen. Und wenn man sich den Kursverlauf anschaut der letzten Jahre, muss man ja schon sagen, lag ich damit richtig. Mittlerweile steht auch das Management natürlich hier ein bisschen unter Druck, ähnlich wie bei HelloFresh, die ja ähnlich gut in Anführungszeichen gelaufen sind. Und ob die das jetzt nochmal da gewendet kriegen, sei dahingestellt. Für mich ist das aber kein Geschäftsmodell und deswegen würde ich diese Aktie generell nicht anfassen. Ja, und TUI ist natürlich klar, dass die unter dem Irankrieg leiden. Man hat Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5, also zwei Kreuzfahrtschiffe da unten in der Region, wo man jetzt auch Probleme hat. Weiß man nicht, ich glaube, neben einem dieser Schiffe ist sogar eine Drohne oder sowas explodiert. Also das ist da zum Teil für die Passagiere auch gefährlich. Man muss sie eigentlich evakuieren, das kann man aber zum Teil jetzt gar nicht. Dass natürlich dann ein solcher Reiseveranstalter unter der Situation leidet, das ist klar. Und das Minus von knapp 10% hält sich insofern noch in engen Grenzen. Generell muss ich aber auch sagen, ich war nie der große Fan von TUI, beziehungsweise ich war es vor ein paar Jahren, mal vor Corona, als sie damals den Vodafone-Chef als neuen CEO vorgestellt haben. Und der hat das dann auch eine Zeit lang ganz gut hingekriegt, den Konzern wieder in die Spur zu bringen. Und da war TUI auch ein schöner Dividendenzahler, aber dann kam eben Corona, es kamen die Staatshilfen, es kamen auch Kapitalerhöhungen, um die zurückzuzahlen. Dadurch gibt es natürlich heute viel mehr ausstehende Aktien. Ja, und seit dieser Zeit bin ich da auch eher vorsichtig und würde mir eine TUI nicht unbedingt ins Depot legen, wenngleich es da zuletzt auch einige positive Entwicklungen durchaus gegeben haben mag. Die Gewinnerseite Renk, Hensoldt, zwei Rüstungskonzerne. Klar, wenn Krieg im Nahen Osten herrscht, Dann werden auch Rüstungskonzerne wieder gesucht. Eigentlich ein Wunder, dass Rheinmetall heute nicht stärker zulegen konnte. Die waren zwar ja eine ganze Zeit lang einer der Tagesgewinner im DAX, aber am Ende sind sie dann mit einem Minus aus dem Handel gegangen von 2,2% knapp. Also umso erstaunlicher, dass Hensoldt und Renk die Kursgewinne halten konnten. Da muss man aber auch sagen, zuletzt Rheinmetall etwas stabiler gewesen. Heute war es mal umgekehrt. Und der Tagesgewinner dann, die Aktie von Aixtron, Kurssprung um 6,5%, hat sich zuletzt ganz gut entwickelt. Ja, hier natürlich ein Boom in der Chipbranche und Aixtron ist Maschinenbauer. Und mit diesen Maschinen werden halt Vorprodukte für diese ganzen KI-Chips dann hergestellt, produziert. Und dementsprechend boomt es natürlich auch bei Aixtron. Dennoch, in der Vergangenheit war ich aber der Aktie durchaus mal skeptisch. Als sie damals über 40 Euro war, sagte ich, die kann sich locker halbieren. Sie hat sich dann mehr als gedrittelt. Zuletzt konnte sie sich berappeln. Generell Aixtron, ein Überlebender des neuen Marktes, kein schlechtes Unternehmen, das habe ich auch immer wieder gesagt. Aber sehr, sehr zyklisch. Aktuell natürlich in einem Höhenflug, also in einem Abzyklus, wenn man so will. Insofern kann man das vielleicht noch ein bisschen spielen, aber hier sollte man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, denn wenn der Zyklus wieder dreht, dann ist das so ähnlich wie bei der Windkraftbranche, wie bei Vestas Wind oder auch Nordex, dann kann es auch wieder tief nach unten gehen und dann sollte man da nicht mehr drin sein. Dann der SDAX, heute mit einem Minus von knapp 330 Punkten, 329,44 um genau zu sein, oder 1,81%, 17.865,52 Punkte der Schlusskurs. Charttechnisch nach wie vor nicht viel passiert, insbesondere solange der Index nicht nachhaltig unter 17.500 fällt, bleibt er übergeordnet bullig. Und jetzt muss man sagen, auf der einen Seite kann natürlich der US-Dollar jetzt noch ein bisschen auf dem deutschen Markt insgesamt lasten und damit vielleicht auch beim SDAX, wenngleich SDAX-Unternehmen meistens nicht so international aufgestellt sind und unter Währungsschwankungen weniger leiden sollten. Aber übergeordnet muss man schon sagen, sollte der SDAX dann bald auch wieder nach oben angreifen. Aktuell muss man tatsächlich sagen, heute extrem schwache Vorstellung vom DAX, auch nachbörslich, das muss man definitiv im Auge behalten. Aber MDAX und SDAX, die sehen definitiv noch nicht so schwach aus und von daher kann dieser Sturm auch bald schon wieder vorbei sein. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite im SDAX, die Aktie von Douglas, zuletzt ein bisschen erholt, aber seit dem Börsengang prinzipiell ein Rohrkrepierer, hatte mich zuletzt auch schon negativ dazu geäußert und dabei bleibe ich auch. Das stationäre Parfümgeschäft, das scheint einfach nicht mehr zu funktionieren. Es gibt massive Konkurrenz im Internet und da kann Douglas einfach nicht mithalten, auch wenn sie gewisse Vorteile haben, Click und Collect zum Beispiel machen können, was ein reiner Online-Händler natürlich nicht machen kann. Aber es gibt eben da zu viele Nachteile und selbst das Weihnachtsgeschäft hat ja hier nicht so positiv durchgeschlagen, wie man es sich eigentlich erhofft und erwartet hatte. Und von daher, die Aktie mag günstig sein, aber ich sehe da jetzt wenig Grund, darauf zu setzen. Das Geschäftsmodell ist einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen, zumindest wirkt es so. Dann die SMA Solar, zuletzt von mir immer wieder kritisch besprochen. Generell war ja mal so, dass ich zunächst den Kursanstieg über 100 Euro richtig vorhergesagt hatte, damals aufgrund der ganzen Solarsubventionen, unter anderem von Joe Biden. Dann aber auch, als sie bei über 100, 110 waren, im Prinzip den Short richtig gesetzt. Denn ich sagte damals, das neue Management, das hat Pläne, hier neue Fabriken zu bauen. Man sieht einen riesigen Solarboom und vergisst darüber so ein bisschen, dass das alles stark subventionsgetrieben ist. Und wenn man tatsächlich diese Fabriken baut, dann kann es sein, dass die später nicht voll ausgelastet sind oder man produziert Zeug, was man eben nicht loswirft, was auch nicht viel besser wäre und dementsprechend könnte dann sogar eine Insolvenz drohen. Jetzt muss man sagen, Gott sei Dank brach der Solarmarkt früher ein. Die Solarsubventionen wurden halt eingestellt und damit war die Herrlichkeit schnell vorbei. Deswegen konnte man diese ganzen Pläne zum Bau neuer Fabriken noch stoppen und deswegen gibt es natürlich jetzt hier keine Pleitegefahr mehr. Da habe ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Aber trotzdem steht das Unternehmen nicht so gut da und insofern hatte mich die Rallye der Aktie, die ja zuletzt von 10 auf teilweise knapp 40 durchgestartet war, schon verwundert und ich hatte gesagt, da würde ich jetzt nicht mehr aufspringen und heute ein Minus von knapp 7,7% unter die 30-Euro-Marke gerutscht. Ich denke, SMA Solar ist ein Unternehmen auch sehr zyklisch, wird aber wahrscheinlich noch lange Zeit leben, wenn es jetzt da keine gravierenden Managementfehler gibt, die es beinahe in der Vergangenheit gegeben hätte. Aber die Aktie wird halt immer sehr, sehr zyklisch sein und ja, im Bereich 15 oder tiefer, da kann man sie wahrscheinlich immer einsammeln, braucht dann ein bisschen Geduld und dann spätestens so im Bereich 30 und darüber, da sollte man langsam vorsichtig werden und aktuell sind wir ja noch nur knapp unter 30, also aus meiner Sicht noch eher oben. Die Kurse von 100 und mehr, das war natürlich der Sondersituation der Solarsubventionen in den USA geschuldet, die wird es so schnell unter Trump natürlich nicht geben und insofern kurzfristig ist so ein Spike nach oben definitiv nicht zu erwarten. Und der Tagesverlierer im S-DAX die Aktie von Nagarro. Auch da habe ich mich schon sehr oft sehr negativ zugeäußert. Zum einen ein Vorstandschef, der da mit irgendwelchen Namensspielchen versucht, den Weltfrieden zu machen. Kennt man so ein bisschen aus der NBA früher von Meta World Peace. Auch Quatsch gewesen aus meiner Sicht. Aber gut, in der NBA, dann war es vielleicht noch ein bisschen Marketing. Hier sehe ich das dann kritischer. Und vor allen Dingen sehr kritisch habe ich gesehen, dass man damals einer Short-Attacke ausgesetzt war, es dann Anfragen gab von den Medien, ja, wie sieht der Vorstand das, warum stürzen sich die Shorties auf eure Aktie, warum wird die so stark geschortet? Es gab die Rückmeldung, ja, wir haben eigentlich keine Probleme, es sieht alles gut aus, und dann 2-3 Tage später auf dem Kapitalmarkttag musste man dann die Prognosen senken, und wie gesagt, das hat bei mir das Vertrauen in dieses Management zerstört, deswegen würde ich solch eine Aktie prinzipiell nicht anfassen, egal ob die jetzt steigt oder fällt, mag sein, dass mir damit dann auch mal eine Chance durch die Lappen geht, aber besser als eine zweite Wirecard irgendwie zu treffen, wobei ich die Wirecard ja Gott sei Dank nicht im Depot hatte. Im Gegenteil, war ja da auch eher auf der Short-Seite unterwegs. Ja, und wie gesagt, mit Nagarro kann ich definitiv nicht viel anfangen, und ja, die Aktie ist zuletzt arg vermöbelt worden. Auch heute geht's wieder fast 9% nach unten, aber wie gesagt, da ist alles möglich im Prinzip. Die kann sich durchaus irgendwann mal verdoppeln, wenn es besser laufen sollte. Die kann aber auch in Richtung Null fallen, wenn es weiter so schlecht bleibt wie zuletzt. Ja, die Gewinnerseite dann Verbio, Elmos Semiconductor und Alzchem. Verbio, ja, war auch so ein Highflyer, wo wir das Top relativ gut angesagt hatten. Dann ging es stark nach unten. Ich hatte dann immer gesagt, so im Bereich von 10 oder darunter würde ich definitiv nicht mehr shorten. Ob man sie lang nehmen muss, steht auf einem anderen Blatt. Es hat auch ein bisschen gedauert, aber mittlerweile gegenüber den Tiefskursen hat sich die Aktie verdreifacht, würde ich sagen, fast. Und ja, damit ist sie aber jetzt auch hier kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen. Mag sein, dass noch ein Schnaps mehr nach oben drin ist, aber tendenziell würde ich da nicht mehr aufspringen und spätestens im Bereich 30 oder darüber auch mal Teilgewinnmitnahmen überlegen. Ja, dann Elmos Semiconductor hatte ich auch auf dem Eigenkapitalforum getroffen, war danach auch sehr positiv gestimmt. Das Unternehmen aus der Chipbranche hat aber seine Chipproduktion verkauft, lässt jetzt fertigen. Dadurch hat man natürlich viel weniger Kapitalbindung, aber insbesondere war auch ganz interessant, dass man dort erzählt hat, dass man sehr, sehr viele Optimierungspotenziale erkannt hat in dem Unternehmen. Sehr viel, was da in der Vergangenheit nicht optimal gelaufen ist, wo man dann an den entsprechenden Stellschrauben drehen konnte. Ein solche Stellschraube war beispielsweise der Firmensitz, lag bis dato noch in Dortmund. Da hat man sehr, sehr hohe Hebesätze gehabt auf die Steuern. Und dann hat man einfach die Zentrale nach Leverkusen verlegt und sofort eine ganze Menge Steuern gespart. Und so einfach kann es manchmal sein. Man hat aber noch mehr solche im Prinzip einfachen Lösungen, die man umsetzen kann, die aber dann den Gewinn deutlich antreiben sollen. Und wie man jetzt nach den Zahlen zuletzt gesehen hat, es auch tun. Und dementsprechend, wie gesagt, die Rallye der Aktie wundert mich so nicht. Die ist natürlich jetzt wieder fulminant nach oben geschossen, wenn man sich überlegt, dass die im November, als ich auf dem Eigenkapitalforum noch war, da stand die Aktie noch, ja, gab es auch teilweise mal einen Kurssprung, aber sie stand so zwischen 80 und 90 Euro im Großen und Ganzen, auch mal einen Tick höher. Und mittlerweile sind wir bei über 150 angekommen. Also da wurde zuletzt dann auch schon einiges hier eingepreist. Aber wie gesagt, das durchaus auch fundamental zum großen Teil untermauert. Ja, und dann Alzchem, ist ja ein relativ guter Börsengang, glaube ich, gewesen. Ist noch nicht so lange her. Profitiert aber natürlich auch so ein bisschen von dem Rüstungsboom, wenngleich sie ja selbst gar nicht unbedingt im Rüstungsbereich tätig sind. Aber sie haben eben Chemikalien da, die sie produzieren, die man zum Bombenbau, TNT und so weiter braucht. Und deswegen werden sie immer so ein bisschen auch in diesen Topf geschmissen. Was man hier sagen muss, die Aktie hat eine fulminante Kursrallye hinter sich. Hier im Jahr 2024, Februar 2024, stand die Aktie noch im Bereich von 22, 23 Euro. Jetzt in der Spitze war sie teilweise schon über 170, hat sich also in kurzer Zeit vervielfacht und hängt jetzt auch seit einiger Zeit so ein bisschen fest. Also neue Allzeithochs über 170 schafft sie jetzt hier nicht so ganz. Sie lauert zwar so ein bisschen drauf, aber wenn der Durchbruch nicht erfolgt, kann das eben auch eine Top-Bildung sein. Insofern kurzfristig sind hier sicherlich noch 10% drin, dann muss man aber langsam vorsichtig werden, und tendenziell würden Gewinnmitnahmen im Bereich der Allzeithochs auch aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt schaden, und das kann man durchaus dann mal in Angriff nehmen. Dann noch der TecDAX, nach wie vor charttechnisch gedeckelt zwischen 3.900 und 4.000 Punkten, nach wie vor auch die Kritik an der Indexzusammensetzung, weil da auch große Tech-Werte wie SAP drin sind, aber auch zum Beispiel eine Deutsche Telekom, wo man sich überhaupt fragen kann, ob das Tech ist. Auf der einen Seite, solche Blue-Chips sorgen natürlich dafür, dass der Index stabiler ist, dass er nicht so stark schwankt und nicht so stark einbricht an schwachen Tagen. Auf der anderen Seite, ja, bremst er nach oben, aber vielleicht auch ein bisschen aus. Und generell kann man sich natürlich fragen, was an einer Deutschen Telekom jetzt unbedingt Hightech ist, und dass man die jetzt in einem deutschen Technologieindex, vergleichbar dem Nasdaq 100 in den USA, jetzt listen müsste. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Nagarro hatten wir schon besprochen, SMA Solar hatten wir schon besprochen, bleibt noch Carl Zeiss Meditec. Die Aktie oder das Unternehmen, muss man auch sagen, enttäuschend. Auf dem Eigenkapitalforum auch eine große Enttäuschung, wollte doch mit Vertretern sprechen. Wir saßen zu fünf da, die kamen nicht, haben auch nicht mal abgesagt. War also auch schon sehr, sehr schwache Leistung, habe ich auch schon mehrfach angesprochen, aber auch an der Börse bzw. im Geschäft läuft es hier nicht rund. Man hat natürlich auch lange unter den Problemen in China gelitten, weil man dort eben sehr viel hin verkauft hat. Aber mittlerweile muss man sagen, ja, das Management hat hier zuletzt nicht viel hinbekommen. Man ist durchaus ein Technologieführer, man ist durchaus auch ein Weltmarktführer, aber man hat ein schwaches Management. Ich denke, dass das Unternehmen über kurz oder lang wieder auf die Beine kommen wird. Ich denke, dass auch die aktuellen Ausverkaufskurse da um 25, 26 Euro tendenziell Kaufkurse sind. Aber man wird hier sicherlich einen längeren Atem brauchen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, in der Vergangenheit, und das ist jetzt ja noch nicht ewig her, ist die Aktie teilweise auch schön durchgestartet. Und wenn man sich das anschaut, ist noch nicht so lange her, hier im Jahr 2021, als die Aktie über 200 Euro notiert hat. Also das wäre, wenn sie da nochmal hinkäme, eine Verachtfachung. Sehe ich jetzt aktuell definitiv nicht, aber wenn es hier einigermaßen sich stabilisiert im Geschäft, dann kann man durchaus eine Verdopplung oder auch mehr erwarten. Aber kurzfristig ist das, wie gesagt, noch nicht zu sehen. Die Gewinnerseite, Elmos Semiconductor, Hensoldt, Aixtron, alle schon besprochen. Von daher können wir weitergehen zum US-Markt und hier zunächst zum Dow Jones und der am Handelsende dann mit einem Minus von 73,14 Punkten, 0,15%, 48.904,78. Eröffnung war 48.794,42, also über Eröffnung geschlossen. Tagestief war 48.377,96. Da sieht man teilweise deutlich auf V-Station gewesen. Aber das Tageshoch 49.064,67. Da sieht man auch heute starke Schwankungen im Index, aber das eben, wie gesagt, der Situation im Nahen Osten geschuldet. Gewinner, Verlierer. Die Amerikaner haben heute weniger defensive Werte gekauft, deswegen auf der Verliererseite die defensiven Werte. Und das heißt Procter & Gamble, Konsumgüterhersteller, Pampers und so weiter, kennt jeder. Dann 3M, kennt auch jeder von den Post-its, aber auch anderen Dingen. Zwischenzeitlich auch mal stark angeschlagen, weil man Hörschutz für die US-Armee geliefert hat, der nicht so funktioniert hat. Da haben dann ein paar Soldaten leider ihr Gehör dann auch verloren und da gab es dann große Schadensersatzklagen. Also insofern zwischenzeitlich auch mal ein unrühmliches Kapitel bei 3M. Die Aktie zuletzt aber, nachdem sie zuvor in Grund und Boden geprügelt wurde, auf Erholungskurs. Heute aber gibt es ein paar Gewinnmitnahmen. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Home Depot, langfristig Baumarktkette eigentlich solider. Dividendenwert auch, aber kurzfristig ja hat sie zuletzt nicht mehr so viel auf die Reihe bekommen, muss man auch ganz klar sagen. Und dementsprechend muss man sich die Aktie näher anschauen, wenn man denn da ein Investment überlegt. Aktuell würde ich Home Depot ja so weder als Fisch noch als Fleisch sehen. Das heißt eigentlich eine Halteposition, vielleicht auch eine gute Halteposition, will ich gar nicht abstreiten. Aber jetzt da unbedingt rein muss man nicht. Dann die Gewinnerseite, Chevron, Honeywell, das sind natürlich Ölwerte, die heute von diesem Ölpreisanstieg aufgrund des Irankriegs profitiert haben. Insofern diese Kursentwicklung durchaus nachvollziehbar. Honeywell natürlich jetzt nicht unbedingt Öl, aber auch so im Bereich Maschinenbau und so weiter, spaltet sich aber zudem auch auf, hat sich zum Teil ja auch schon aufgespalten, Chevron, aber wie gesagt, ganz klarer Ölkonzern, der zuletzt auch in Venezuela von sich reden gemacht hat. Und der Tagesgewinner, und das sicherlich etwas überraschend, die Aktie von Nvidia, und das, obwohl sie zuletzt zwei Tage in Folge stärker zurückgesetzt hatte, nachdem es eigentlich gute Quartalszahlen gab, die Aktie außerbörslich eigentlich in Richtung $200 unterwegs war, aber dann doch ja etwa 10% gefallen ist. Der Hintergrund hier heute könnte sein, dass es eine, wenn man so will, Hochstufung gegeben hat, ja, durch die Analysten, wo haben wir es hier? Na, wenn man was sucht. Ich glaube, es war Morgan Stanley. Ja, genau, die Analysten von Morgan Stanley. Denn die haben die Aktie von Nvidia zu ihrem Top-Pick im Chipsektor gemacht, nachdem sie zuvor die Aktie getauscht hatten. Also Nvidia war schon mal der Top-Pick, dann haben sie sie aber von der Top-Pick-Liste oder als Top-Pick weggenommen und haben Micron Technology als Top-Pick ausgegeben. Und jetzt nach dieser starken Kursrallye in Micron wechseln sie wieder zurück zu Nvidia. Und wie gesagt, das dürfte hier heute die Aktie sicherlich auch so ein bisschen mit unterstützt haben. Ansonsten, was den Ölpreis angeht, vielleicht auch noch ganz interessant, es gab eine Attacke auf eine Ölraffinerie in Zypern. Also ganz krass, dass der Iran auch Raketen auf Zypern abgefeuert hat, und zwar Akrotiri. Und da ist eine Ölraffinerie von Saudi Aramco. Also insofern, die Saudis unterstützen ja auch den Krieg gegen den Iran, und die haben sich dann dementsprechend hier in Anführungszeichen zu Wehr gesetzt. Und auch das hat natürlich zwischenzeitlich für Spannungen am Ölmarkt gesorgt, genau wie immer wieder Berichte, die Straße von Hormuz wäre geschlossen. So ganz verifiziert werden konnte und kann das nicht, da fahren also immer noch wohl einige Öltanker herum. Die Frage ist halt, wie sicher ist das Ganze und wie geht's da jetzt weiter? Aber generell, wie gesagt, wenn Trump es tatsächlich schaffen sollte, dieses iranische Regime da zu beseitigen, dann wäre das sicherlich auch auf längere Sicht positiv für den Ölpreis. In der Hinsicht, dass er dann fallen würde. Also natürlich für den Ölpreis selbst negativ, der würde fallen. Aber das wäre natürlich für die ganze Welt positiv, denn günstigeres Öl, das sorgt natürlich wahrscheinlich für rücklaufende Inflationsraten. Denn Öl steckt ja nicht nur in Benzin, Kerosin und sowas zum Beispiel, sondern auch in Plastik. Und wenn man sich die ganzen Joghurtbecher und sowas anschaut, also die ganzen Joghurts könnten auch teurer werden, wenn der Ölpreis hossiert. Und dementsprechend werden sie wohl eher günstiger, wenn er es nicht tut. Also insofern aktuell die Situation, kurzfristig der Ölpreis nach oben gespiked, sicherlich kein Wunder. Aufgrund der Attacken von Israel und den USA auf den Iran war so zu erwarten. Aber wenn die da erfolgreich sind und wenn dann dieses Terrorregime im Iran wirklich beseitigt werden könnte, dann könnte das mittelfristig, wie gesagt, zu einer Entspannung führen, zu sinkenden Ölpreisen und das wäre dann positiv. Und dann wären natürlich Ölaktien wie Chevron oder Exxon eher auf der Verliererseite zu sehen. Also das muss man definitiv auch mal von beiden Seiten beleuchten. Habe ich heute auch in meinem Stocks-Stream versucht, gab es dann zum Teil dumme Kommentare, habe ich dann sofort gestrichen oder gelöscht, weil ich gebe mich mit Leuten, die nicht wirklich sachlich diskutieren wollen, inzwischen nicht mehr ab. Das ist mir einfach zu blöd und da sollen die im Kindergarten mit ihrer Betreuerin diskutieren. Damit weiter zum S&P 500, der es am Ende dann auch noch knapp ins Plus geschafft hat. 2,74 Pünktchen oder 0,04%, 6.881,62 Verlierer. St. Lauder Company, Norwegian Cruise Line und AES Corporation. Ja, St. Lauder, Kosmetikbereich, kann man sich drüber streiten, ob da vielleicht auch Öl eine Rolle spielt. Generell, Ron Lauder ist ja der Schwiegervater von Kevin Warsh, der neue US-Notenbankchef werden soll, ein langjähriger Freund von Donald Trump. Also insofern ist Lauder generell eine interessante Company. Nicht unbedingt, weil ich jetzt da auf Kosmetik stehe oder mich da besonders gut auskennen würde. Im Gegenteil, aber aufgrund dieser Beziehungen untereinander, wie gesagt, Ronald Lauder, langjähriger Freund von Donald Trump, soll ihm auch diesen Grönland-Floh ins Ohr gesetzt haben. Und wenn man natürlich da so nah an der US-Regierung ist, dann sind Unternehmen, die da mit involviert sind, durchaus immer beobachtungswert. Was nicht heißt, dass immer die Performance gut sein muss. Man sieht ja, ist Lauder heute ein Minus von 8,5%, drittgrößter Verlierer. Dann Norwegian Cruise Line, so ein bisschen wie TUI, natürlich Kreuzfahrtgesellschaft. Und die profitieren nicht von der Situation im Iran. Zum einen natürlich generell, wenn da Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind, wie das bei TUI ist, ist das schlecht. Aber zum anderen, Kreuzfahrtschiffe brauchen natürlich auch eine Menge Treibstoff. Und der wird nicht unbedingt günstiger, wenn der Ölpreis eben hossiert. Also insofern kein Wunder, dass TUI und eben auch Norwegian Cruise Line auf der Verliererseite standen oder stehen. Eher überraschend, dass nicht noch andere wie Carnival oder so davon betroffen sind. Oder vielleicht kommt das ja noch dann morgen oder in den nächsten Tagen. Ja, und dann der Tagesverlierer, die AES Corporation, US-amerikanisches Energieunternehmen mit Sitz in Arlington, Virginia. Und da gab es wohl ein Übernahmeangebot und das fiel wohl nicht so wie gewünscht aus, denn die Aktie stürzte daraufhin ab. Das Übernahmeangebot hat wohl nur bei $15 die Aktie gelegen, da hatten sich wohl einige mehr erwartet. Die Aktie heute auf jeden Fall verliert 17,8% knapp auf 14,21. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich wieder sagen, okay, das Übernahmeangebot $15, wenn man die Aktie vielleicht aktuell 14,21, mal angenommen, die fällt morgen vielleicht noch ein bisschen und man bekommt sie unter $14, dann hat man da, sofern die Übernahme am Ende durchgeht, wovon vielleicht auszugehen ist, das müsste man sich natürlich noch näher anschauen, aber hat man da eine Chance auf zügige und sehr sichere Gewinne. Damals bei der Twitter-Übernahme habe ich das tatsächlich so gemacht. Da habe ich dann kurz, bevor die dann durchgezogen wurde von Elon Musk, habe ich da Twitter-Aktien gekauft und habe dann von Elon Musk die entsprechende Abfindung bekommen und habe dadurch innerhalb kurzer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas zwischen 5% und 10% erzielen können. Also das ist durchaus möglich, muss man aber sich auskennen und vor allen Dingen dann genau wissen, ist dieses Übernahmeangebot realistisch, geht das so durch, hat man vielleicht sogar noch eine Chance auf Nachbesserung, was natürlich noch besser wäre, oder aber droht hier vielleicht auch ein Scheitern, weil das vorgelegte Übernahmeangebot vielleicht dann auch nicht adäquat erscheint. Ja, dann sollte man natürlich besser die Finger davon lassen, denn wenn die Übernahme komplett platzt, fällt der Kurs sonst und dann hängt man da drin. Und ja, man hat ja eben nicht mehr das Netz, dass dann der Käufer des Unternehmens den Übernahmepreis im Zweifel bezahlen muss. Dann heute die Gewinnerseite, Palantir, Marathon, Petroleum und Northside Crewman. Kann man relativ einfach halten. Palantir gilt so ein bisschen auch als Rüstungsaktie. Man hat hier natürlich viel KI, aber mit dieser KI kann man zum Beispiel vorausberechnen, wo Terroranschläge stattfinden. Man kann aber auch zum Beispiel vorausberechnen, wo man gewisse Leute vielleicht antrifft und wo man dann Ziele attackieren sollte oder welche Einsätze man da machen sollte. Die Software von Palantir soll beispielsweise auch eingesetzt worden sein, um Nicolas Maduro in Venezuela dingfest zu machen. Und ja, wenn das denn der Fall war, dann muss man sagen, da hat die Software gut funktioniert. Also so ein bisschen gilt Palantir, wenn man so will, dann auch als Rüstungsaktie, wenngleich es natürlich in erster Linie ein KI-Softwareunternehmen ist und Peter Thiel hier sicherlich auch schon seit längerer Zeit seine Freude an dem Unternehmen und vor allen Dingen der Aktie haben dürfte. Dann Marathon Petroleum, wie der Name schon sagt, Ölkonzern, die haben natürlich heute profitiert, allesamt, manche mehr, manche weniger, aber generell alle mehr oder weniger im Plus. Und der Tagesgewinner in den USA, Northrop Grumman, ist natürlich ein Rüstungskonzern, ähnlich wie RTX, die ehemalige Raytheon, ist ja United Technologies aufgespalten worden, in Carrier Global, die ja die Wärmepumpen machen, haben ja da in Deutschland auch zugekauft. Dann Otis, die ja dann die Aufzüge machen und eben dann der Rest von United Technologies, die Rüstungssparte, die wurde mit Raytheon fusioniert zu RTX. Und wie gesagt, Rüstungskonzerne, in diesem Fall aber Northrop Grumman, heute sicherlich ganz weit oben auf der Gewinnerseite. Aber auch andere, gerade US-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, waren heute natürlich gesucht. Bei Lockheed Martin beispielsweise auch ein Plus von 2,8%. Und wenn man dann General Dynamics sich noch anschaut, dann muss man sagen, heute auch ein Plus von 2,2%. Aber wie gesagt, Tagesgewinner Northrop Grumman, die haben noch ein bisschen mehr oben drauf packen können. Ja, und dann noch der Nasdaq 100 und dann bin ich auch schon durch. Möchte mich heute auch ein bisschen kürzer halten. Der Nasdaq 100 am Schluss mit einem Plus von 32,57 Punkten oder 0,13%, 24.992,6. Der Nasdaq Composite sehe ich gerade, der hat etwas stärker zugelegt. Das war nämlich der, wo ich eben drüber gesprochen hatte, mit 80,65 Punkten oder 0,36%. Das heißt, der Aufschwung wurde heute nicht unbedingt nur von den großen Nasdaq-Titeln getragen. Aber egal, generell auf jeden Fall sehr positiv, dass es am Ende dann ins Plus gedreht ist. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite im Nasdaq 100, GE Healthcare Technologies. Die Aktie zuletzt, ja, General Electric wurde ja aufgespalten in GE Vernova, GE Aerospace und eben GE Healthcare, von der ich jetzt eben spreche. Und während Vernova und Aerospace sehr gut gelaufen sind, ist Healthcare teilweise auch gut gelaufen, hat sich dann aber im Bereich von $95 dreimal den Kopf angestoßen, ist dann teilweise deutlicher zurückgefallen, konnte sich zwischenzeitlich wieder berappeln, aber schafft sich es jetzt nicht so unbedingt zu befreien und zuletzt teilweise wieder auf dem aufsteigenden Ast. Heute gab es jetzt einen Rückschlag, ja, generell sehr volatil, aber jetzt auch nicht die schlechteste Aktie. Heute allerdings waren defensive Werte, hatte ich eben schon gesagt, in den USA zumindest nicht so gesucht. In Deutschland sah das ja etwas anders aus. Dann Platz 2 der Verliererliste, Monster Beverage. Generell die Konsumgüterwerte heute etwas unter Druck. Auch Celsius Holding, die zuletzt ja sich ganz gut gemacht haben. Heute mit einem Dämpfer verliert oder hat 8% verloren. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Die Zahlen zuletzt waren sehr gut. Aktie daraufhin mit Kurssprung. Heute gibt sie quasi die Gewinne wieder ab. Bei Monster Beverage muss man sagen, ist aber aktuell zumindest noch der steile Aufwärtstrend, den die Aktie zuletzt ausgebildet hat, intakt. Aber die Bullen müssen jetzt auch sehr schnell wieder das Ruder übernehmen, sonst könnte der gebrochen werden und dann könnte es auch hier mal eine ausgeprägtere Korrektur geben. Generell Monster Beverage steht aber gut da. Und der Tagesverlierer Seagate, Seagate SanDisk und sowas zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, war auch so ein KI-Trade auf Speicher, sowohl Arbeitsspeicher, RAM, das war dann eher Micron Technology, als auch dann Flash-Speicher, das war dann eben SanDisk, als aber auch Festplattenspeicher, das waren dann Seagate und Western Digital, die zugleich übrigens die Muttergesellschaft von SanDisk, ja, noch sind, bald waren, denn sie wollen die restlichen paar Aktien, die sie noch haben, auch noch verkaufen. Logisch, nach der Kursrallye da zuletzt, aber wie gesagt, Seagate zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot, jetzt mal so ein bisschen in der Korrektur, muss man es mittlerweile nennen, und das hat die Aktie sich durchaus auch verdient, weil sie zuvor sehr, sehr heiß gelaufen war. Und dann noch die drei Gewinner, Exxon Enterprise, Palantir Strategy. Axon Enterprise, die ehemalige Taser, zwischenzeitlich auch deutlich zurückgekommen, jetzt zuletzt nach guten Zahlen mit einer klaren Kurserholung. Übergeordnet bleibe ich aber dabei, dass ich mit der Aktie nicht so viel anfangen kann. Also ich finde das Unternehmen jetzt nicht grottenschlecht oder so, aber die Bewertung in der Vergangenheit zum Teil extrem hoch. Die Korrektur, Halbierung und mehr der Aktie tat hier Not. Jetzt aber schon wieder nach guten Zahlen auf dem stark steigenden Ast und ich weiß nicht, ob das hier nicht vielleicht ein bisschen zu schnell geht, auch nach oben wieder. Generell, ja, kann man die Aktie sicherlich sich mal auf die Watchlist packen, wenn es sie nochmal tiefer gibt, kann sie auch durchaus interessant sein. Zuletzt war sie ja im Tief im Bereich von $400, mittlerweile hat sie auf 572 wieder zugelegt. Man darf aber eben nicht außer Acht lassen, dass sie noch im August vergangenen Jahres, und das ist ja jetzt nicht ewig her, knapp unter $900 war. Das heißt, selbst die ja etwas weniger als $600, die wir aktuell sehen, sind noch weit weg von den ehemaligen Allzeithochs. Und ich denke, dass man, ja, wenn man von diesem Allzeithoch ausgeht, auch immer noch einen Abwärtstrend in der Aktie hat, der auch bald wieder so ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte. Und ich denke, vielleicht liegt bei $400 am Ende auch der Boden. Vielleicht fällt sie auch gar nicht mehr nochmal dahin. Aber dass sie nochmal in Richtung $500 fällt, kann ich mir durchaus vorstellen. Palantir schon besprochen, bleibt am Schluss noch Strategy. Und das ist natürlich eine Wette auf den Bitcoin. Strategy, der größte Bitcoin-Holder, weit über 700.000 Bitcoins. Und dementsprechend, wenn der Bitcoin steigt, steigt auch Strategy. Wenn er fällt, fällt Strategy. Aber es gibt hier noch ein Bonbon, wenn man so will. Denn Strategy ist nach Aussage der Analysten von Goldman Sachs, ich habe es aber jetzt nicht nachgeprüft, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es stimmt, die meistgeschortete US-Aktie derzeit. Und das bedeutet eben auch, wenn der Bitcoin jetzt durchstarten sollte, heute hat er ja deutlich zulegen können und knabbert mittlerweile sogar an der Marke von $69.500. Und wenn er halt über 70.000, 72.000 steigen könnte, kann es auch schnell Richtung 80.000 wieder gehen. Und wenn er das eben schafft, dann wird Strategy davon natürlich massiv profitieren. Mittlerweile hat man ja die Verluste, die man zwischenzeitlich hatte, auch wieder egalisiert. Der durchschnittliche Kaufkurs müsste ja so im Bereich 67.000 liegen, mit aktuell 69.500 knapp. Liegt man damit also wieder drüber. Generell hat man ja auch bekannt gegeben, dass man Rücksetzer bis $8.000 aushalten könnte, weil man eben nicht so viel Fremdkapital aufgenommen hat, wie das da immer dargestellt wurde. Es ändert aber alles nichts. Ich bin kein großer Fan von Strategy, von dem Unternehmen, von Michael Saylor bedingt. Grundsätzlich, dass er da den Bitcoin-Promoter gibt und den Bitcoin in der Welt dadurch auch bekannter macht, das kann man auf der einen Seite positiv sehen, auf der anderen aber hat das auch einen gewissen negativen Touch, aber sei es wie es sei. Warum man Strategy kaufen sollte, wenn man auch den Bitcoin selber kaufen kann, erschließt sich mir auch nicht so. Aber dennoch habe ich die Aktie derzeit tatsächlich für einen Trade auf der Watchlist, und zwar vor dem einfachen Hintergrund, dass sie so stark geschortet ist. Und wenn der Bitcoin jetzt steil gehen sollte, vielleicht auch nur Richtung 80.000, es muss gar nicht direkt Richtung 90.000 oder 100.000 gehen, dann ist natürlich Strategy gesucht und dann werden die ganzen Shorties, die da eben auf fallende Kurse zuletzt gesetzt haben, rausgepresst, der klassische Short-Squeeze, und dann könnte Strategy richtig abgehen und vielleicht innerhalb kurzer Zeit deutlich stärker aufsteigen als der Bitcoin. Also insofern ist das dann kurzfristig ein Trade, habe ich auf der Watchlist aktuell noch nicht ausgeführt, aber kann man sicherlich probieren. Aber wie gesagt, generell übergeordnet langfristig bin ich jetzt kein Fan von Strategy, der ehemaligen MicroStrategy. Ja, damit bin ich durch. Schauen wir zum Schluss vielleicht nochmal ein bisschen auf die Rohstoffpreise. Brent heute, ja, aktuell mit einem Plus von 6,66%, die Teufelszahl bei 78,36 derzeit pro Barrel. Dann haben wir natürlich noch West Texas Intermediate, WTI, amerikanisches Leichtöl, wenn man so will, auch ein Plus von knapp 6%, 71,35. Und dann haben wir natürlich noch die Edelmetallpreise, Gold, $5.328, ein Plus von 0,9%, aktuell noch Silber, knapp unter der $90-Marke, mittlerweile ein Minus von 4,7% fast. Ja, und wenn man dann weitergeht, Aluminium beispielsweise heute teilweise auch deutlich ein Plus gewesen. Aktuell kann man aber immer noch ein kleines Plus zumindest verteidigen, von derzeit ja gut $42, 3.186,25. Hatte ja in der Vergangenheit mal im Zusammenhang mit Aluminium auch die Aktie von Century Aluminium angesprochen. Die hatte ich auch selber im Depot, habt aber zu Kursen um die $50 mal Gewinne mitgenommen. Aktuell muss man sagen, zunächst war es die richtige Entscheidung, denn Century Aluminium fiel nochmal so Richtung 45 zurück. Aktuell jetzt heute steht sie 51,33. Da hätte ich noch 2-3% mehr aktuell rausholen können. Aber das weiß man hinterher natürlich immer und vorher leider nicht. Damit bin ich dann aber auch durch für heute. Knappe 3/4 Stunde. Denke, dass ich alles ganz gut zusammenfassen konnte. Natürlich eine herausfordernde Situation mal wieder für die Kapitalmärkte, was man dort im Iran sieht. Am Ende hoffe ich, dass die Amerikaner und die Israelis da gewinnen werden und der Iran befreit wird. Und das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich an dieser Stelle wie immer Ihr euer Sascha Huber.